Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Diese Woche geht es um die Liebe zu Gott. Genau lautet der Titel: Den Herrn, den Gott lieben. Wir hoffen, dass Sie dieser Podcast näher zu Jesus zieht. Gottes Segen.
Ich begrüße alle, die wieder Anteil nehmen an unserem Bibelgespräch für diese Woche, an diesem Sabbat. Ich freue mich über die Runde, die wir hier haben. Ich freue mich über meine Kollegen René Gehring, über Hannes Kova, über Bojan Godina und über Agnesa Kutschbach. Wir sind dabei, uns mit dem vierten Thema unseres Lektionsviertels in diesem Viertel über das Deuteronomium, über das fünfte Buch Mose auseinanderzusetzen. Und ich beginne damit, dass ich gleich euch bitte, den Text zu lesen. Allerdings lade ich euch vorher zu einem kurzen Gebet ein. Mhm. Lieber Vater, wir danken dir, dass du uns hier begleiten willst, dass du mit uns bist. Ich danke dir, Herr, für dein Wort. Gib uns ein klares Verständnis und neue Erkenntnis. Amen.
Amen. Amen.
Kann jemand lesen aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 1 bis 5?
Soll ich anfangen?
Bitte.
Ja? 5. Mose 6, Verse 1 bis 5. Dies sind die Gesetze und Gebote und Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, dass ihr sie lernen und tun sollt in dem Lande, in das ihr zieht, es einzunehmen. Damit du dein Leben lang den Herrn, deinen Gott, fürchtest und alle seine Rechte und Gebote hältst, die ich dir gebiete. Du und deine Kinder und deine Kindeskinder, auf dass du lange lebest. Israel, du sollst es hören und festhalten, dass du es tust. Auf dass dir es wohlgehe und du groß an Zahl werdest, wie der Herr, der Gott deiner Väter, dir zugesagt hat in dem Lande, darin Milch und Honig fließt. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft.
Dankeschön. Das ist sozusagen wie eine Einleitung, neue Einleitung, denn er hatte schon mehrmals eingeleitet. Wir wissen, er hat im Kapitel davor die 10 Gebote wiederholt. Und jetzt kommen sozusagen die anderen Gesetze und Rechte, sodass das 5. Buch Mose sozusagen wie eine Kurzfassung ist, wie eine Kurzfassung der ganzen Gesetze, wo halt auch Teile aus Levitikus, Teile aus Exodus und so weiter wiederholt werden. Jetzt wird das Ganze in einen interessanten Zusammenhang gestellt. Was soll denn bezweckt werden mit diesen Geboten? Das Volk wird aufgefordert, sie zu halten. Warum und zu welchem Endziel? Und dann die nächste Frage, die uns beschäftigen muss, ist, wie soll es dazu kommen, dass das Volk diese Gebote hält? Das sind meine Fragen an euch. Bitte nehmt euch.
Ich würde mal beginnen mit der ersten Frage. Also, wohin soll es führen, dass sie die Gebote halten? Da sehe ich hier in Vers 2, auf dass du lange lebst, oder in Vers 3, auf dass dir es wohlgehe und du groß an Zahl werdest. Also hier geht es zunächst mal um diesen durchaus irdischen Segen, langes Leben mit vielen Kindern und mit Gesundheit und Wohlergehen.
Also es ist so, dass Gott sagt, haltet die Gebote, damit es euch gut geht. Es ist was Positives, das die Leute noch einleuchten soll. Nicht? Die wissen, wenn wir jetzt Gott folgen und wenn wir das machen, was also, dann geht es uns gut. Wie verhält sich es mit diesem Wenn-Dann? Ist das durchzuhalten? Wird es auch Leute geben, die sagen, naja, ganz so ist es nicht, oder ist das dann so?
Ja, grundsätzlich schon. Das sehen wir ja im Verlauf der Geschichte des Volkes Israels, dass es sehr wohl so gekommen ist. Natürlich ist es nicht so, dass bei jedem Fehler gleich die Bestrafung kam und bei jedem Verstoß gleich der Blitz vom Himmel runterkam. So ist es nicht. Gott ist sehr geduldig und langmütig in dem, was er tut, aber es gibt dann schon Konsequenzen.
Und umgekehrt, ist es dann wirklich so, da macht jemand das Gute und dann folgt ihm Gutes? Ist das so?
Also zunächst mal steht hier das Volk, ja, und zahlreich, dass sie sein werden. Ja. Das ist absolut, glaube ich. Ja. Im Einzelfall nicht unbedingt immer, weil es gibt ja, wir sind ja in einem großen Kampf drin, ja, und da gibt es auch andere Elemente. Aber grundsätzlich ja, so steht's fürs Volk.
Trotzdem ist es nicht ein Automatismus. Ne? Ja. Für den Einzelnen kann das sehr wohl zutreffen, aber es kann auch ganz anders kommen. Denken wir an die ganzen Märtyrer, die kein so ewig langes Leben dann auf der Erde in Wohlergehen geführt haben. Mir gefällt aber trotzdem dieser Ansatz hier in 5. Mose 6 und den sehe ich ja später bei Jesus auch. Ne? Da kommen die Jünger und sagen, wir haben alles verlassen, was wird uns dafür? Und Jesus sagt, es wird euch gut gehen und schlussendlich gibt es auch noch ein ewiges Leben obendrauf. Das ist so der Ansatz, der auch, glaube ich, für den modernen Menschen wichtig ist. Der fragt nicht, stimmt alles, sind die Fakten korrekt, wir sind in einem postfaktischen Zeitalter, sondern der fragt ganz pragmatisch, was habe ich davon? Und da wird gesagt, es wird dir gut gehen, du bekommst ein ewiges Leben. Das ist also für moderne Ohren, sage ich jetzt, fast einmal verständlich, was hier das 5. Buch Moses sagt oder Jesus später dann sagt.
Ich habe den Eindruck, das zeigt doch einfach, dass wir Menschen über Jahrtausende hinweg, solange es uns gibt, einfach schon irgendwie ähnlich ticken. Ja. Wir fragen, ich bin mir sicher, auch schon unsere Generation vorher, unsere Vorfahren haben immer wieder gefragt, wenn ich das tue, was bekomme ich dafür? Ist das sinnvoll, was ich mache? Wir haben nur eine begrenzte Zeit, wir haben nur eine begrenzte Kraft. Wir müssen mit dem, was wir haben, haushalten. Und natürlich stellt man sich die Frage, was bekomme ich? Und ich habe den Eindruck, dass Gott hier eben ganz offen auch darauf eingeht. Er zeigt einerseits seine Liebe, er möchte, dass es uns gut geht. Man stellt euch mal das Gegenteil vor, wenn er sagt, haltet meine Gebote aus Überzeugung. Ich werde euch mal herausfordern, ich lasse es euch umso schlechter gehen. Je treuer ihr seid, gucken wir mal, wie lange ihr durchhaltet. Könnt ihr auch so aussehen, ja? Macht er nicht, natürlich nicht. Und wir sehen, das bleibt bis in die Offenbarung hinein. Offenbarung 22, 12 sagt Jesus persönlich noch, ich komme an jedem seinen Lohn zu geben, wie seine Werke sind. Also dieser Gedanke des Lohnes und dass Gott schaut, wie haben wir gelebt, ist etwas, das durchzieht die gesamte Bibel, auch im Neuen Testament mit dem Evangelium, wo wir deutlich sagen, das wird uns nicht als Pflicht zugemessen, sondern das ist ein freies Geschenk. Und doch schaut er, wie war das Leben und misst entsprechend Segen zu.
Das heißt also, so wie ich euch höre, ihr würdet einem Menschen, der sagt, da habe ich Gott gehorcht und war ihm treu, aber es ist mir nichts als Unglück daraus entsprungen, dem würdet ihr widersprechen. Ich frage das ganz bewusst, weil ich nämlich glaube, dass es viele Menschen gibt, die das ganz anders sehen.
Ja. Da würde ich auf das zurückkommen, was ich glaube, Burian eben gesagt hatte. Oder ist es Hannes gewesen, es geht um das Volk. Hier wird einem ganzen Volk etwas zugesprochen und das Gros des Volkes, denen wird es dann auch entsprechend gut gegangen sein. Dass aber Einzelschicksale mal anders aussehen, weil Gott mit dem Einzelnen etwas anderes vorhat, weil der Einzelne vielleicht einfach im Sinne der Charakterschule, des Reifungsprozesses jetzt auch mal Leid erleben muss, das kann natürlich sein. Aber im Großen und Ganzen bin ich davon überzeugt, hätte das Volk genau das erlebt. Auf ewige Zeit in diesem Land Kanaan leben, Wohlstand, Wohlergehen, Gesundheit, langes Leben.
Ja.
Ich meine, wir brauchen nur das Beispiel Salomo uns anschauen. Salomo war der klügste König, der jemals gelebt hat. Und das Volk Israel hatte das Vorrecht gehabt, so einen genialen König zu haben. Ja. Dem Volk Israel ging es von ihrem Wohlstand her zu seinen Zeiten wahnsinnig gut. Klar gab es sicherlich auch arme Leute unter ihnen. Nicht jedem ging es wahnsinnig gut. Aber Gott hat das bewahrheitet, was er hier versprochen hat. Ja? Und ich glaube, das ist so ein bisschen, dass wir das ein bisschen differenzierter sehen müssen. Wohlstand bedeutet nicht gleich immer erfülltes Leben und Glück. Wenn wir heute das uns anschauen, es gibt sehr viele Menschen, die extrem reich sind und extrem unzufrieden mit ihrem Leben. Es gibt sehr, sehr viele Stars, die ihr Leben mit Suizid beenden. Nicht vor lauter Glück und Zufriedenheit, sondern weil ihnen offensichtlich was fehlt. Obwohl sie berühmt und schön und reich sind. Ja? Aber diesen Frieden mit Gott zu haben, diesen Frieden in Gott zu haben, auch wenn es mir nicht gut geht, materiell, ich glaube, das ist das, was Gott uns da hier verspricht und was sehr wohl daraus resultiert, wenn wir ihm gehorchen.
Okay. Ich glaube auch, dass wir hier beachten sollen, dass es nicht ganz mit uns zu vergleichen ist in dieser absoluten Art, weil es war eine Art Theokratie. Und da hat Gott ganz andere Möglichkeiten gehabt, sogar als später bei Salomo oder bei uns, die wir in ganz anderen Weltreichen leben. Ja, ich glaube, dass hier Gott schon, wir sehen, wie viele Wunder er gemacht hat, wie er sie beschützt hat. Das war schon eine spezielle Chance, die das Volk hatte, die es aber leider verworfen hat.
Wir müssen auch immer, glaube ich, ein Gesamtbild sehen. Nicht? Ich habe schon so Fernsehevangelisten aus Amerika gesehen, die haben gesagt, wenn du das und das tust und viel spendest, dann wirst du reich werden hier in diesem Leben und zu großem Ruhm kommen. Das ist ein bisschen zu kurz gedacht. Wenn ich da an Römer 8 und Paulus denke, der sagt, wenn wir mit verherrlicht werden wollen, gibt es zuvor einen anderen Weg, mit Leiden. Ja? Und dann kommt ein Mitverherrlichtsein. Also immer eitel Wonne wird auch das gläubige Leben nicht sein.
Ich glaube, wir sind uns da schon einig im Grunde. Wir haben die Überzeugung, dass dieses Wort grundsätzlich genau stimmt. Ja. Wirst du Gott gehorchen, wirst du ein glückliches Leben haben. Trotzdem gibt es einen Hiob, der sagt, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Trotzdem gibt es einen Jeremia, der sagt, Gott, ich wollte nicht, aber du bist mir zu stark geworden oder solche Sachen. Aber das bedeutet nicht, dass Gott es nicht grundsätzlich gut mit uns meint und dass es nicht grundsätzlich stimmt, dass wenn du dich an Gottes Wort hältst, dein Leben immer ein glücklicheres, erfüllteres sein wird, als wenn du dich nicht dran hältst. Das ist, glaube ich, ein Konsens, oder? Das können wir schon so sehen. Das können wir schon so sehen. Also ich würde das auch so unterstreichen wollen, ganz existenziell, ist jetzt keine Ja-Nein-Frage, sie erheischt ein Beispiel aus dem Leben gegriffen, ganz existenziell. Wo habt ihr erlebt, dass es tatsächlich für euer Leben ein Unterschied war, ob ihr Gott treu wart oder nicht und ihr durch die Treue Gottes glücklicher gewesen seid? Wo kann man es festmachen? Ich versuche es, ich gehe vor einen Schritt, ja, mache es selber. Also ich kann sagen, hätte ich das Wort Gottes nicht gekannt in meinem Leben, hätte ich nicht seit meiner Jugend dieses Wort gelesen und wäre mit ihm vertraut gewesen, behaupte ich, wäre ich ein anderer Ehemann gewesen, wäre ich ein anderer Familienvater gewesen, unser ganzes Familienleben hätte anders ausgesehen. Und das, was ich erfahren habe in meinem Leben, an Glück in meinem Leben, weiß ich, verdanke ich der Treue Gottes und der Treue gegenüber Gott. Das möchte ich wirklich sagen hier. Wenn ich meine Familie anschaue, das ist deshalb so, weil wir gläubig sind.
Man hat ja im Laufe seines Lebens verschiedene Rollen inne. Als Kind noch nicht so viel, dass man einfach dann Sohn des Vaters und der Mutter, aber dann nach und nach verschiedene Verantwortlichkeiten und Aufgaben. Und wenn ich dann zurückblicke auf das, was so bisher in meinem Leben war, viele wichtige Entscheidungen auch zu treffen, einflussreiche, weitreichende, ich hätte so manches vermutlich höchstwahrscheinlich anders entschieden und hätte einiges, vielleicht sogar vieles bereuen müssen. Und wenn ich jetzt zurückblicke, kann ich sagen, ich habe immer nach einem reinen Gewissen gehandelt. Und das ist mir unendlich viel wert. Ich habe keine schlaflosen Nächte. Ich muss mich nicht grämen, weil ich mir denke, oh, hättest du damals dich besser um deine Ehe gekümmert? Hättest du dich um deine Kinder besser gekümmert? Hättest du deinen Job ehrlich betrieben und nicht durch Betrug versucht voranzukommen? Wärst du ein bisschen freundlicher zu deinen Nächsten gewesen und nicht so ehrgeizig? Jetzt hast du Feinde, mit denen du dich einfach nicht mehr verstehst. Es gibt so vieles, was man verkehrt machen kann. Man wird vor so vielem bewahrt, wenn man nach einem reinen Gewissen handelt und nach der hochstehenden Moral, die wir darin haben.
Also ich glaube, Gott lässt es uns wohlgehen, auch tatsächlich und in diesem Leben. Also ich stimme dir da voll zu. Er lässt es uns wohlgehen, weil er eben sieht, dass wir ihm nachfolgen wollen. So, was ist jetzt das Mittel? Das kommt auch aus diesem Text, den wir gelesen haben, raus. Wie kommt es so weit, dass wir so weit sind und sagen, ja, wir tun das, was er will und so weiter. Was ist der Grundmotor unseres Gehorsams, unserer Nachfolge? Also das wäre jetzt dann Vers 4 und 5, nicht? Ja.
Also da steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Da steht nicht, du sollst ihm dienen, du sollst alles für ihn aufgeben oder so. Da steht, du sollst ihn lieben. Und das ist, glaube ich, die entscheidende Motivation. Damals schon im alten Israel. Und Jesus spricht dann noch viel mehr von der Liebe, die uns treiben soll, Gott gegenüber und auch dem Nächsten gegenüber.
Der Motor, du fragst nach dem Motor. Da könnte ich natürlich sagen, der Motor ist ja Gottes Liebe. Ja, weil er sagt,
also Liebe dann, ist dann nur die Reaktion.
Genau, drauf. Das ist die Reaktion. Aber natürlich, ich kann die Liebe erlebt haben und so weiter, aber hier steht zum Beispiel in Vers 12, dass du den Herrn nicht vergisst, der dich herausgeführt hat. Ja, ich kann ja meine Frau auch geliebt haben, aber dann vergesse ich, was wir Schönes erlebt haben oder irgendjemand Freund, weil wir nicht mehr keinen Kontakt haben. Und es verblasst. Ja, und das ist das Problem. Und er sagt, werde aktiv, aber das hat immer mit dem, zuerst muss ich schmecket, wie gut der Herr ist. Aber dann, wenn ich mich nicht erinnere und das aus den Augen verliere, ja, ich lebe mein Leben dann und vergesse es. Und der Motor ist Gottes Liebe. Und ich glaube, indem er uns auffordert, liebe ihn, Vergiss nicht. Ja, wie? Ich kann doch nicht befehlen, jetzt gefühlsmäßig schon gar nicht. Ja? Aber indem ich meine Kraft verbinde und meine ganze Seele und Herz, was da war, und das nicht vergesse, oder was ist, was das Wort sagt, was ist, da kann starke Liebe entstehen. Ne? Mhm. Aber sie ist nicht auf meiner Kraft jetzt begründet. Ne?
Ist klar, also dass wir Gott lieb haben, das billigen wir auch ihm zu, dass er das in uns sozusagen entfacht. Mhm. Ja?
Also hier Vers 5 macht schon auch deutlich, dass es nichts ist, was einfach so passiert. Selbst wenn Gott seine Liebe beweist, durch die guten Taten in unserem Leben, durch eine treue Führung und Fürsorge, dann sehe ich doch hier in Vers 5, ihn lieb zu haben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Es wird offenbar etwas sein, in das ich investieren muss. Das braucht Kraft. Das braucht wirklich emotionale Kraft. Das braucht mein Herz, meine Gedankenwelt, meinen Sinn, mein Trachten, mein Denken, einfach, dass ich mit hineingebe. Wenn ich an die viel zitierte Botschaft von Laodicea denke, habe ich den Eindruck, die wollen das Gute, aber sie setzen halt nichts ein dafür. Da fehlt eben genau das, diese Kraft, das Engagement, wirklich daran zu denken, nicht zu vergessen, was man alles Gutes mit Gott erlebt hat. Und das ist das, meine ich, was Gott hier deutlich machen möchte. Jetzt haben sie 40 Jahre in der Wüste gemeinsam hinter sich. Alle Erlebnisse am Anfang standen, dazwischen bis jetzt hier ans Ende. Und was er sich wünscht, ist einfach, vergesst es doch bitte nicht, sondern bemüht euch, mit Kraft dranbleiben, zu verstehen, wie gut er es mit ihnen meint.
Könnte man sagen, ich liebe ihn zurück, wenn ich seine Gebote halte, wenn ich das mache, was er sagt?
Der Punkt ist,
er will ja auch geliebt werden.
Ich kann euch einfach jetzt sagen, dass die Gebote hier nicht
später
kommen nicht sie angesagt sind. Im Vers 6 frühestens, wenn es heißt, die Worte, die ich dir heute gebiete, werden in deinem Herzen sein. Aber da ist auch die Rede von, dass wir das einfach in uns haben. Es geht hier nicht um einen plakativen Buchstabengehorsam. Mhm. Was heißt das überhaupt im Herzen? Ist uns das klar? Damit ist weniger die Emotion gemeint, sondern im alttestamentlichen Zusammenhang, wenn vom Herzen die Rede ist, dann ist das Denken gemeint. Das heißt, der Hebräer denkt mit seinem Herzen. Wenn ich also von ganzem Herzen Gott lieben soll, dann bedeutet das, dass mein ganzes Denken um ihn kreist. Mhm. Wie kann man es noch definieren? Ja, bitte.
Ich glaube nicht, dass die Liebe zu Gott in erster Linie ein Gefühl ist. Okay. Wir sollen einen vernünftigen Glauben haben.
Ja.
Der weniger auf Gefühlen basiert ist, weil heute fühle ich mich so und morgen fühle ich mich so. Und wenn ich nur meinen Glauben auf Gefühle stütze, dann bin ich ein armseliger Mensch, weil wenn es mir schlecht geht und ich eine schlechte Laune habe, dann verzweifle ich an meinem Glauben, weil ich diese Gottesnähe dann nicht spüre. Mhm. Ja? Und wie du schon gesagt hast, das ist das Denken, mit was ich mich beschäftige. Und in Vers 7 steht es, du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst oder wenn du aufstehst. Das heißt, dass ich mich immer wieder und permanent damit beschäftige, mit Gott und seinen Satzungen, und dass ich als Produkt dessen ihn zurückliebe und damit auch dem nachfolgen kann, was er von mir erwartet. Und dass ich das wie in einem kollektiven Gedächtnis das meinen Kindern weitergebe, was ich mit ihm erlebt habe, meinem Umfeld weitergebe. Und indem ich immer wieder darüber rede, geht es auch nicht in Vergessenheit.
Man könnte auch sagen, das Glück wird daraus entstehen, dass eben genau das passiert. Halte an Gott fest und es wird dir zum Glück sein. Nicht? Du schilderst dann die Auswirkungen in der Familie, die Wache beschrieben werden in den Versen danach. Es wird zu deinem Glück sein. Wie wird denn dieser Text im Neuen Testament von Jesus zitiert? Das ist ja eine interessante Begebenheit.
Es geht um die Frage nach dem größten
Gebot. Matthäus Kapitel 22 zum Beispiel. Ja.
37, 38, ja. Es geht um die Frage nach dem größten Gebot, und er verknüpft jetzt dieses Lieben Gottes, also Gott zu lieben, mit der Liebe dem Nächsten gegenüber und stellt sie auf eine Stufe.
Er sagt ja nicht, an diesen beiden hanget das ganze Gesetz und die Propheten, sagt Jesus dann. Liebe zu Gott von ganzem Herzen mit all deiner Kraft, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und da wird sozusagen die Aufforderung, Gott zu lieben, wird zu einem Gebot. Übrigens, Jesus verfeinert das ja dann noch mehr, nicht? Wenn er dann sagt, dass wir uns untereinander so lieb haben sollen. Also dieses Gebot, Gott zu lieben und das Gebot, den Nächsten zu lieben, wird von Jesus dann nochmal zusammengefasst in seiner Abschiedsrede an seine Jünger im Johannesevangelium. Er sagt, Die Welt wird dann merken, dass ihr zu mir gehört, wenn ihr diese Liebe untereinander habt. Das ist eigentlich ein ganz großartiges Programm. Und das würde wirklich bedeuten, dass damit eine Art Schlüssel zur Gewinnung des Glücks, deines Lebensglücks, deines Lebenssinns dir gegeben ist. Wenn du dich mit Gott einlässt, auf Gott einlässt, mit ihm beschäftigst, sein Sein, dein Denken bestimmt und so weiter, dann kommt am Ende was raus, das einfach ja, unglaublich schön, unbezahlbar und ich weiß nicht, was ich jetzt noch sagen soll, ist. Diesen Eindruck habe ich. Das bedeutet also, dieses Wort, auch wenn das jetzt, so glaube ich, vor 3,5 Jahrtausenden geschrieben worden ist, ist aktueller denn je zuvor.
Es wird damit auch deutlich, dass ein frommer Mensch kein kleinlicher Paragraphenreiter ist, sondern jemand, der getrieben ist von Liebe seinem Gott gegenüber, getrieben ist von Liebe seinem Mitmenschen gegenüber und das Ganze in den Rahmen der Gebote Gottes packt. Gott offenbart in seinen Geboten, wie diese Liebe praktisch aussieht. Aber die Grundmotivation muss eben immer dieser Antrieb der Liebe sein. Und wenn das nicht der Fall ist, können wir von Gesetzesübertretung sprechen, selbst da, wo rein äußerlich die Ehe nicht gebrochen wird oder nicht gestohlen wird und nicht gelogen wird. Wenn es aber im Herzen nicht richtig aussieht, ist es etwas, das Gott nicht annehmen kann. Das wird dir ganz deutlich.
Ja, ich komme dann noch einmal auf den Text in 5. Mose 6 zurück. Da steht ja, du sollst lieben. Das ist ja ein Gebot. Und die Agnes hat gesagt, das ist mehr als ein Gefühl. Ich kann ein Gefühl nicht anbefehlen. Ich kann nicht sagen, weine, lache oder so irgendwas. Das funktioniert nicht. Ich kann das nicht produzieren nach einem Befehl. Das heißt, dieses Lieben Gottes, das muss mehr als nur dieses Gefühl sein. Das muss eine Art Prinzip sein, eine Grundeinstellung sein. Und die Liebe ist ja irgendwo das höchste Gut. Gott liebt uns, wir lieben ihn, wir lieben unseren Nächsten. Liebe ist Christentum. Mhm. Gläubiger Mensch ist gleich Liebe. Perfekte Liebe im Idealfall.
Ich stimme dir zu, man kann nicht einfach gebieten, sei glücklich, sei traurig, liebe oder hasse. Das muss sich entwickeln. Es ist auch gut, dass wir so gestaltet sind. Aber ich habe den Eindruck, dass hier in den nächsten Versen, nach dem Gebot der Liebe in Vers 5, Gott erklärt, wie man das erreichen kann, Stück für Stück, wie man daran arbeiten kann. Wenn ich mir hier vor allem Vers 8 ansehe, wir hatten schon, also Agnes hatte schon gesprochen über Vers 7, wo es um die Kinder geht, immer wieder erinnern. Vers 8 höre ich dann davon, dass man diese Gebote, diese Worte Gottes binden soll zum Zeichen auf die Hand und ein Merkzeichen zwischen den Augen. Vers 9, du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Ich verstehe es hier als Bildworte, nicht als wirklich aufschreiben und dann irgendwo hier zwischen die Augen. Wie soll man so leben im Alltag? Ja? Oder auf die Hände, wenn man arbeitet, ist es schnell irgendwo verloren. Es geht darum, dass das, was ich mit meinen Händen tue, unter dem Gedenken an Gott geschieht. Oder wenn ich es jetzt zwischen Augen habe, die Art und Weise, wie ich die Welt betrachte, mein Weltbild, mein Denken insgesamt geprägt ist von den Worten, die Gott hier gibt. Und wenn jemand in mein Haus eingeht, dann soll er erkennen, hier wird nach den Maßstäben des Wortes Gottes gelebt. Und zu meinen Toren, also wenn jetzt außerhalb vielleicht auf einem Landgut noch meine Sklaven und andere mit dabei sind, also damals Sklavenangestellte, dann soll deutlich werden, dass es ein christlicher, ein geistlicher Herr, jemand, der von dem motiviert ist, was uns die Worte hier sagen. Mit anderen Worten, es ist eine Integration in den Alltag. Von morgens bis abends. Ich lebe darin, ich atme das Ganze. Und damit werden die Emotionen natürlich auch gesteuert.
Gut, machen wir die Runde fertig. Ich habe noch einen kleinen Stich woanders hin. Bitte.
Und wenn ich danach lebe, so wie der René das gesagt hat, dann werde ich mit ganz anderen Augen zum Beispiel meine Kleidung wählen. Das wird nicht nach den Prinzipien sein, was ist jetzt am meisten in, sondern kann ich Gott so verherrlichen oder bin ich zum Gespött der Menschen, weil ich mich kleide wie vor 100 Jahren oder was auch immer, ja, und damit Gott auch keine Ehre bereite. Oder mit welcher Literatur beschäftige ich mich? Würde Jesus mit mir das Buch auch lesen können? Und wenn du im Neuen Testament den Vers betrachtest, wer sagt, ich liebe Gott und hasst dabei seinen Bruder, das funktioniert nicht. Und wenn ich das Geschöpf Gottes hasse, dann kann ich Gott auch nicht lieben, dann kann ich den Schöpfer nicht lieben, dann betrüge ich mich ja irgendwo selber.
Das ist ein Problem, ja.
Genau, also jetzt haben wir ja lauter konkrete Sachen, ob das die Erinnerung ist oder die Taten, ja, und das kann man befehlen. Weil wenn ich sage, meine Frau soll gute Gefühle oder ich möchte sie haben, dann zeige ich, dann werde ich etwas tun, was ihr Gefühle hervorbringen, dann sind die Gefühle ja da. Ja, aber ich tue etwas. Und in dem Sinne, wie Paulus in Römer auch sagt, ist die Liebe ist eine Zusammenfassung dessen, der 10 Gebote. Das ist ja nur eine Zusammenfassung konkreter Variationen, wie sie sich praktisch zeigt. Oder Römer 13, da wird sie sehr praktisch, das ist ein Verhalten. Das Verhalten, das ich tue, alle 16 Eigenschaften, die dort gezählt werden, sehr klares Verhalten. Und daraus entstehen positive Gefühle, die ernten wir ja.
Gut, also ich glaube, das haben wir ganz gut dargestellt. Es gibt nun hier noch etwas anderes. René hat es vorhin gelesen im Vers 2. Da heißt es nicht, man soll eben alle diese Gesetze, Gebote und so weiter lernen und tun, damit wir den Herrn, unseren Gott, heißt es in Vers 2, fürchten, nicht? Alle seine Rechte und Gebote halten und so weiter. Dann habe ich in Kapitel 10, Vers 12 eine ähnliche Äußerung. Da heißt es an der Stelle, nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir? Denn dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und liebest ihn und dienest dem Herrn, deinem Gott, von ganzem Herzen und ganzer Seele. Also ist fast wie ein Zitat aus dem Schema Israel, aber hier wird fürchten und lieben parallel gesetzt. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Und jetzt, nicht zu guter Letzt für unsere Diskussion, aber zu guter Letzt für meine kleine Darstellung hier, sagt dann doch Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, in seinem ersten Brief, Furcht ist nicht in der Liebe. Wer löst das Rätsel?
Salomo. In Sprüche. Er sagt, die Furcht ist der Anfang der Weisheit, aber nicht das Ende. Mhm. Ja, die Folge. Und da sehen wir einen Prozess. Natürlich, es sind ja die zwei Eigenschaften. Gott ist ja nicht wie eine Katze, die ich lieben kann, aber ich habe keine Furcht vor ihr. Ich fürchte mich nicht von der kleinen, süßen Kätzchen. Mhm. Gott ist gewaltig. Ja, wenn ich schon einen Sturm erlebe, kriege ich Angst. Und Gott bändigt das alles und macht das alles. Das ist ganz natürlich. Und jemand hat schon gesagt, wir als sündige Menschen, das ist ja nochmal etwas anderes. Ja. Aber wenn ich dann sehe, was er für mich tut und ich mich ihm nähere mit Vertrauen und die vollkommene Liebe ist doch nur Gott. Wir können sie nur partiell, wenn manchmal die Feinde lieben, so ein bisschen, was sieht man von der Vollkommenheit. Aber sonst haben wir diese Liebe nicht. Aber wenn ich zu Gott näher komme und sehe, wie er mich geliebt hat, die wir Feinde waren, das treibt die Furcht aus. Ja, wenn ich in seiner Nähe bin, in der Beziehung, wenn ich mich trenne von ihm, in die Sünde wieder, ist das ja logisch. Ja. Und das ist nicht nur Ehrfurcht, das ist Furcht. Adam und Eva sind weggerannt, auch im Neuen Testament. Phobete, ja, das ist Furcht. Aber die Nähe zu Gott, und deswegen, es ist nur der Weisheit Anfang. Erstmal nimm ihn ernst. Du bist von ihm abhängig, ja. Aber dann, wenn ich sehe, was er für mich tut, das berührt mein Herz tief. Tiefer geht es ja gar nicht. Was für eine Liebe er hat, ja. Und da ändert sich die Sache.
Es gibt ja noch einen Vers, der ganz, ganz ähnlich klingt und auch häufig als Parallelstelle angegeben ist. Micha 6, Vers 8. Da haben wir die Elemente wieder. Da heißt es, ist es dir gesagt, Mensch, was gut ist, was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, haben wir dort auch. Liebe üben, haben wir dort auch. Und demütig sein vor deinem Gott. Mhm. Hier fehlt diese Furcht, stattdessen ist von Demut die Rede. Und ich glaube, dass das eine Art Erklärung dafür ist. Wir sollen vor Gott einfach einen großen Respekt haben, den, den er verdient. Der ist einfach so viel größer als wir. Mhm. Aber Angst zu haben, in der vollkommenen Liebe ist keine Furcht im Sinne der Angst. Respekt, Demut vor der Größe Gottes, aber das wird immer bleiben. So verstehe ich das auch hier und so ist das dann auch miteinander zu vereinbaren.
Ich glaube, manchmal wird da so eine Art Widerspruch konstruiert, der in Wirklichkeit gar nicht da ist. Ich kann Gott fürchten im biblischen Sinn und ihn gleichzeitig lieben. Das eine schließt das andere nicht aus. Ich glaube, wir leben heute in einer Zeit, wo die Ehrfurcht, der Respekt vor Gott manchmal verloren geht. Nicht? Da ist der liebe Gott so kumpelhaft mein Freund auf dem gleichen Ebene und gleichem Niveau. Und da finde ich irgendwie das Mustergebet von Jesu, das Vaterunser, sehr, sehr hilfreich. Einerseits ist Gott der Vater. Das ist, drückt Nähe aus, war damals fast revolutionär, Gott so anzusprechen, so freundschaftlich. Und im nächsten Satz heißt es, geheiligt werde dein Name. Da ist wieder dann dieser Respekt trotzdem da, obwohl die Nähe da ist. Das eine muss nicht unbedingt das andere ausschließen. Und es ist durchaus kombinierbar.
Ich bin noch nicht, ich finde, ihr habt alles super gesagt und alles richtig und alles passt. Ich bin noch nicht ganz zufrieden. Ich werde euch gleich sagen, warum. Bitte.
Diese Furcht, die hier angesprochen ist, für mich hat es in erster Linie was wesentlich mit Respekt zu tun. Ja. Und mit dem, was ich verstehe, dass ich was vielleicht dass ich und Gott nicht gleichwertig sind. Gott ist unser Vater, wir sind seine Kinder und trotzdem ist er nicht mein Daddy. Das ist nichts Niedliches und was Harmloses, sondern Gott ist so viel höher, Gott ist so viel größer als ich. Und dieses, wenn ich Gott, wie du schon gesagt hast, Hannes, im Gebet anspreche, mein Vater, und wenn ich an das fünfte Gebot denke, ihre Vater und Mutter, da ist auf jeden Fall trotz Liebe eine gewisse
Achtung,
ich will nicht sagen Distanz da, Distanz nicht, aber eine Achtung und ein Anerkennen dessen, dass es viel größer als ich ist.
Vielleicht hilft das Wort, um das zu erklären, hilft das Wort Transzendenz. Gott ist anders. Das muss nicht bedeuten, dass er ferne von uns ist. Es muss nicht bedeuten, dass wir uns ängstlich vor ihm fürchten. Aber wir müssen begreifen, er ist schon anders. In einem Sinn, nicht? Das heißt, er wohnt in einem Licht, wo niemand hinzukommen kann und so weiter. Wir müssen schon begreifen, dass er ganz anders ist. Ich glaube, wir sind uns in einer Sache ganz einig. Es bedeutet nicht, dass wir vor Gott in vernunftloser Angst existieren sollen. Da sind wir uns einig. Das bedeutet das sicher nicht, wenn es heißt, fürchtet Gott. Wie weit das jetzt überhaupt mit Angst zu tun haben soll, sei dahingestellt. Ich neige eher zu dem Punkt, dass ich sage, Angst spielt in der Beziehung überhaupt keine Rolle. Aber die Furcht Gottes, das ist ein eigenes. Ich gebe euch einen Text. Psalm 130 sagt es in Vers 2. Und fangen wir an in Vers 1. Psalm 130. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. So du willst, Herr, Sünden zurechnen, Herr, wer wird bestehen? Das können wir alle nachvollziehen, oder? Und dann sagt er, denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte.
Aber da schließt sich der Kreis mit Johannes 4.
Die Logik müssen wir, glaube ich, verstehen, was das heißen soll. Da bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Da geht es nicht um Angst und es geht auch nicht um Ehrfurcht. Versteht ihr, was ich meine?
Ja.
Es geht nicht um Ehrfurcht an der Stelle. Die Furcht Gottes bedeutet ja im Grunde genommen dasselbe. Oder ist das zu viel? Sag's anders, wenn du es anders siehst. Bedeutet nicht dasselbe, was du vorhin gesagt hast über die Liebe. Die Liebe, der Motor, der uns treibt auf der einen Seite. Und wenn ich dann Gott fürchte, ist das nicht verwandt mit diesem Prinzip? Denn wenn er mir so viel vergibt, dass ich ihn fürchte, bedeutet dann die Furcht Gottes nicht, dass ich ihm ganz nahe bin?
Ich glaube, das ist ein Endprodukt. Das ist vielleicht das Ziel, was du sagst. Aber der Anfang in Johannes 4, wo der Zusammenhang ist, Furcht ist nicht in der Liebe, der Text davor, hierin ist die Liebe in uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Ja. Tag des Gerichts ist für mich nicht nur Respekt. Wenn ich gesündigt habe und da alleine stehen müsste, habe ich wahnsinnige Angst. So wie Adam und Eva, die haben sich versteckt vor Gott. Ja, das ist nicht nur Ehrfurcht, das ist Angst. Ich fliehe um mein Leben, weil ich spüre. Aber das Ziel wäre das, wenn ich dann sehe, was mir Gott vergibt. Ja?
Liebe treibt die Furcht
aus. Treibt die Furcht aus. Ja. Ja, das heißt, hier ist ein Prozess und den sehen wir doch immer wieder, wenn Jesaja vor Gott war. Ich sterbe, ich sündiger Mensch. Wenn Jesus auferstanden ist, wenn sie schon Engel gesehen haben, was wir gesagt haben. Zuerst war immer Furcht. Ja, du bist dir bewusst, wer du bist und wer er ist. Aber dann immer fürchte dich nicht. Er berührt Johannes. Ja, und das ist ja sowas Liebevolles. Und er will ihm das wegnehmen.
Ich bin immer im Problem der Kausalität, was die Furcht verursacht. Erste Engelsbotschaft. Fürchte Gott, gibt ihm die Ehre, die Zeit seines Gerichtes
gekommen.
Ja, aber das Gericht ist doch die Frohbotschaft schlechthin. Entschuldigt, dass ich heute so strange Gedanken habe. Ja? Aber die Botschaft zum Gericht ist doch das Beste,
was uns passieren kann. Für die errettet werden wollen, ist das positiv.
Davon reden wir. Nicht? Wir reden als Gerettete. Das heißt, wenn das so ist, dass tatsächlich das Gericht Gottes eine Frohbotschaft ist, denn es heißt ja, er hat ein ewiges Evangelium zu verkündigen. Die Zeit seines Gerichts ist gekommen. Betet Gott an, heißt dann, ja, nicht, der Himmel und Erde gemacht hat und so weiter. Diese Art von Furcht, die hier geboten ist, ist für mich sehr verwandt mit Psalm 130. Und ist für mich auch sehr verwandt mit 5. Mose Kapitel 10, Vers 12, wo Furcht und Liebe parallel gesetzt werden. Weil ich nämlich glaube, dass das, was wir über die Liebe zu Gott sagen, wir auch umschreiben könnten mit der Furcht Gottes. Die Furcht Gottes, sagt Sprüche Kapitel 8, hasst das Böse. Und wir wissen alle, dass wir nicht das Böse hassen. Wir hassen das Böse nicht als natürliche Menschen. Das Böse hassen wir erst, wenn wir bei Gott sind. Mhm. Wenn er uns erobert hat und wir in der Nachfolge sind, dann lernen wir das Böse zu hassen. Das heißt also, die Furcht Gottes bedeutet, die Verbundenheit mit Gott, ihn anzuerkennen, als den, der alles gibt, der über mir steht. Da haben wir den Ehrfurchtsgedanken dabei. Ja? Ja. Und zu verstehen, dass ohne seine Vergebung ich nichts kann, ich nichts bin und alles völlig aus dem Gleis gerät, ja? Dann wird mir klar, es gibt nur ihn.
Und das sehe ich auch hier in Psalm 130, Vers 4, den du angesprochen hast. Bei ihm ist Vergebung, dass man dich fürchte. Wenn die Vergebung da ist, meinen manche, sie könnten jetzt dann einfach freudig weitersündigen und müssen Gott eben nicht mehr so ernst nehmen. Hier scheint das Gegenteil der Fall zu sein und ich stimme dir zu. Ich glaube, dass diese Gottesfurcht etwas ganz, 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 ganz stark mit der Größe Gottes zu tun hat. Dass er einfach bewusst wird, welche Autorität er besitzt, wie wahnsinnig groß er ist, sodass er hier sogar sagen kann bei Gericht, ich vergebe dir. Mir wird also in dem Moment bewusst, ich stehe in seiner Schuld, ich habe keine Chance gegen ihn. Aber er, großherzig wie er ist, so liebevoll vergibt er mir einfach. Passt dann auch wieder zur ersten Engelsbotschaft in Offenbarung 14. Ich fürchte Gott, im Gericht wird mir bewusst, wie sehr er mich liebt. Und das ist etwas, das nicht gegeneinander steht, sondern das ganz eng miteinander verbunden ist. Es ist einfach der Aspekt der Größe Gottes, den man bei der Liebe alleine vielleicht nicht so deutlich sehen würde.
Und es ist egal, wie sehr ich mich bemühe. Und wenn ich auch ein nahezu perfektes Leben führe, wenn ich eine einzige Sünde gemacht habe, kann ich vor Gott nicht bestehen. Und jeder hat von uns gesündigt. Also deswegen kann sich keiner hinstellen und sagen, naja gut, aber ich habe eigentlich ein ganz ordentliches Leben geführt. Also lieber Gott, da musst du das schon ein bisschen anerkennen im Gericht. Sondern wir müssen uns dessen bewusst sein, dass ich mir gar nichts verdienen kann. Und es ist ganz egal, ob ich jetzt ein erfolgreicher Evangelist bin, der viele Menschen zu Gott geführt hat, oder ob ich ein Massenmörder bin. Vor Gott sind wir alle Menschen gleich. Gott liebt uns alle gleich und wir stehen vor ihm gleich. Denn egal, wie viele Sünden wir gemacht haben, der Sündesold ist der Tod. Und auch einer einzigen Sünde ist der Sold tot.
Ja, wie seht ihr das?
Ja, je nachdem, wie du es meinst. Natürlich werden die Leute nach ihren Werken bekommen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Da wird dem Gericht wieder Gerechtigkeit sein. Aber in dem Sinn natürlich, ja. Wenn wir Sünder sind, sind wir Sünder. Wir sind verloren. Aber die Konsequenzen werden doch unterschiedlich sein.
Das absolut, ja, ja. Nur keiner soll sich rühmen dessen, dass er besser vor Gott steht als sein Nächster.
Wenn wir die Liebe, das hat jemand gesagt vorhin, ich glaube, du warst das, Bojan, wenn wir die Liebe zu Gott sozusagen pflegen, dann tun wir das nicht als die Initiatoren dieser Beziehung. Seid ihr da mit mir? Wir sind nicht die Initiatoren dieser
Beziehung. Er hat uns zuerst geliebt.
Er hat uns zuerst geliebt, nicht? So sagt das auch der Johannes in seinem Brief. Er hat uns zuerst geliebt. Und diese Liebe, diese Nähe zu Gott, ich sage jetzt auch die Furcht Gottes, für mich sind das dann ab einer gewissen Ebene sind das für mich austauschbare Begriffe. Ja. Diese Liebe zu Gott, diese Furcht Gottes und so weiter führen mich letztlich dazu, dass ich ihm, ich bleibe im Jargon der ersten Engelsbotschaft, dass ich ihm die Ehre gebe. Wie gibt man Gott die Ehre? Im Sinne jetzt des Restes, was in der Lektion noch gesagt wird. Wie gibt man Gott die Ehre? So, das sind so die letzten Abschnitte. Fassen wir das zusammen, wir müssen nicht mehr die einzelnen Texte lesen.
Also ich glaube in erster Linie, indem man respektiert, was er sagt. Das ist immer wieder das, worum es ihm geht. Er hat etwas gesagt, wir sollen doch bitte, bitte darauf hören. Wir sollen ihn respektieren, indem wir tun, was er uns sagt und es nicht einfach blind missachten.
Man könnte sagen, es läuft am Ende darauf hinaus, dass tatsächlich wir wirklich tun, was er sagt. Und man nennt das mit einem wenig populären Wort einfach Gehorsam. Genau. Dass wir das tun. Und Jesus drückt das ja an einer Stelle im Johannesevangelium auch ganz deutlich aus. Wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Ja. Und Johannes wiederholt das dann was Jesus in seinem Evangelium sagt, in seinem Brief und sagt, seine Gebote sind nicht schwer. Das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Also wie wir es auch drehen und wenden, am Ende läuft es doch darauf hinaus, wie wir uns verhalten. Und das Verhalten gibt Zeugnis über unseren Stand mit Gott. Ich sage nicht vor Gott, weil das klingt dann so, als ob wir Gott was beweisen müssten, sondern es gibt Zeugnis über unseren Stand mit Gott. Denn wenn das Wort des Paulus stimmt, nicht, dass nicht wir leben, sondern Christus lebt in uns, dann bedeutet das, dass die Werke, die wir tun, Zeugnis davon geben, wie sehr wir mit Gott verbunden sind. Und das wiederum geschieht eben deshalb, und damit schließen wir das Ganze, weil wir auf sein Liebesangebot auch mit einer Liebe reagieren, die allerdings er in uns schafft. Ich bleibe am Ende so, dass ich sagen muss, ich kann ihm eigentlich nichts bieten. Denn selbst wenn ich ihn liebe, ist er es, der das in mir erzeugt. Ich kann nicht sagen, ich habe jetzt Gott so geliebt, dass er mich rettet. Kann ich nicht sagen. Und was für ein Jammer, nicht? Dass die Israeliten, die das ja alles vor sich haben im Buch, 5. Buch Mose, dass sie so dran vorbeigehen und meinen, sie könnten mit Werken des Gesetzes Gott beeindrucken. Und gleich hinzugefügt, was für ein Jammer, dass viele Christen das vielleicht nicht laut sagen, aber trotzdem in ihrer Existenz so handhaben.
Ich meine, Liebe ist ja ein abstraktes Wort. Damit es konkret wird, braucht es irgendwie Handlungen. Mhm. Wenn jetzt ein kleines Kind mit 2, 3 Jahren sagt, ich liebe meine Mama, dann sagt es nicht verbal, ich liebe dich, sondern geht hin und umarmt die Mutter. Ne? Ja. Und wenn es dann vielleicht 5, 6 ist, dann zeichnet es ein schönes Bild für die Mama. Ja? Es drückt sich immer durch irgendwelche Handlungen und Taten aus. Und das muss bei uns als Erwachsene wahrscheinlich ähnlich sein. Ein reines Lippenbekenntnis, so wie Jakobus sagt, ist zu wenig. Das muss sich dann irgendwie konkretisieren, dieses abstrakte Wort Liebe, durch Taten, durch Handlungen, durch Gehorsam.
Und diese ganze Kurzgleichung, nicht? So quasi, wenn ihr tut, was ich euch sage, dann wird es euch gut gehen. Und wenn ihr es nicht tut, dann wird es euch schlecht gehen. Das Buch der Trümmer läuft ja mehrmals dann genau auf diese Formel raus, nicht? Fluch und Segen und so weiter, kommt dann später. Ist eigentlich nichts anderes, um dem Volk bewusst zu machen. Selbst wenn ihr meint, ihr könnt das einfach so umsetzen, könnt ihr es nicht. Ihr seid so total abhängig von der Intervention Gottes in eurem Leben. Aber so weit muss man erst kommen, dass man das begreift, dass ihr ja ohne mich nichts tun könnt. Und das wiederum sagt Jesus im Neuen Testament ganz klar, ihr könnt ohne mich nichts tun. Also aller Gehorsamsversuch ohne ihn geht daneben. Und wenn er Gehorsamsforderungen hat an uns, heißt das nur für uns, das ist eine Einladung zum Nachdenken. Komm drauf, dass du es nicht schaffst. Und wisse, dass wenn in deinem Leben was klappen soll, dann muss Jesus in dein Leben treten. Du musst mit Gott verbunden sein. Und da sind wir wieder bei diesem, liebe ihn von ganzem Herzen und so weiter, fürchte ihn und so weiter. Das ist ein eigener Denkdunstkreis, der sich da um einen bildet. Der uns aber klar macht, dass er alles kann und wir nicht. Und wenn wir so weit sind, sind wir gut unterwegs. Bittest du mit uns zum Abschluss?
Gerne. Danke. Ich stehe auf dazu. Unser großer Gott, danke, Herr, dass du dich uns offenbarst und wir damit die Möglichkeit haben, dich zu lieben, dass wir dich erkennen können, dass wir so vieles von deinen wunderbaren Taten wahrnehmen dürfen, dass wir uns erinnern dürfen an das, was du damals mit den Vätern des Volkes Israel getan hast, mit dem Volk Israel, mit der frühen Christenheit und bis in unser Leben hinein. Hilf uns bitte, Herr, dass wir von ganzem Herzen hinter dir her sind, dir gehorsam zu sein, dich von Herzen zu lieben, dich von Herzen im positivsten Sinne auch zu fürchten, zu respektieren, deine Größe wahrzunehmen und damit auch wirklich alle unsere Kräfte hineinzusetzen, dich nicht zu vergessen, dich in unseren Alltag mit hineinzunehmen. Dass wir deine Worte, deine Gebote wirklich zwischen unseren Augen haben, an unseren Händen haben, auf unsere Häuser geschrieben haben, dass in allen Bereichen unseres Lebens das Wirklichkeit wird, was du dir für uns und für uns wünschst. Dass wir dir nachfolgen und du dann auch siehst in unserem Leben, dass das, was du investiert hast, nicht umsonst war. Bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, wo wir Momente in unserem Leben haben, wo wir Probleme in unserem Leben haben, Baustellen, die dringend angegangen werden müssen. Dass wir sehen, dass deine Kraft in uns mächtig ist, dich zu lieben und aus dieser Motivation heraus auch zu handeln. Dass wir sehen, dass unser Leben heiliger, dass es besser wird, dass wir dir ähnlicher werden, dass unser Leben damit auch gesegnet wird, wie du es verheißen hast in den Versen, die wir gelesen haben. Dass wir erleben dürfen, dass du auch heute noch der gleiche Gott bist, der es so gut mit uns meint. Danke, Herr, für deine wunderbaren Verheißungen. Und danke, dass der Tag bald kommt, an dem all das Leid auf dieser Erde ein Ende hat und wir dann in reinstem Segen dich von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen und natürlich auch vollkommen in Übereinstimmung mit deinem Willen leben werden. Amen.
Amen. Amen. Amen.